28 Runden sind gespielt in der Super League. Bei IB bleibt es nach der Freistellung von Raphael Vicky dabei. Wenn die Berner spielen, dann gewinnt der Trainer namens Manja. Für die einen ist es eine riesige Aufregung mit einem Wembley-Goal, einem Nationalmannschaftscaptain, der via Instagram einem Mr. X droht, und mit einem neuen Vertrag für einen Trainer, der gerade nicht mehr gewinnen kann. Für die anderen ist es eine ganz normale Woche beim FC Basel. Servet verpasst wegen einer Hochzeit fast den Abpfiff in Luzern und nachher auch ganz knapp die Tabellenspitze. Und beim FCZ sind Spieler offenbar aus der Generation TikTok. 90 Minuten Aufmerksamkeit sind einfach zu viel verlangt. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Rechts von mir steht Thomas Schifferle, der letzte Woche für riesige Aufregung gesorgt hat in Basel. Wir kommen nachher noch dazu. Was haust du heute raus, Thomas?
Lassen wir uns überraschen. Jedenfalls ist es eine herzige Episode gewesen, weil wir haben etliche Kollegen geschrieben, ob ich jetzt Polizeischutz brauche.
Es geht um den Tauland und den Granit Xhaka und um den FC Basel. Und für das ist der Oliver Gut da, der wieder mal nach Zürich geröstelt ist, Oli.
Ja, ich habe das auch mitbekommen mit dem Tauland und dem Granit. Und wie du ja vorher schön gesagt hast, es läuft halt einfach immer etwas, nichts Spezielles.
Und in Bern ist eigentlich auch nichts Spezielles, oder? Also der Manja hat wieder gewonnen, alles richtig gemacht mit der Freistellung von Raphael Vicky. Sorry, Dominik, Entschuldigung, Dominik, wie machst du mit
so weit? Sorry, Florian. Übrigens, ich finde eines der besten Intros von dir bis jetzt. Also, super.
Danke vielmals. Wir haben massive technische Probleme. Der Computer, den wir normalerweise aufnehmen, funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt auf meinem Laptop auf und ich hoffe, dass es jetzt nicht krost und alles kaputt ist. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Da sind wir zurück bei den guten alten Anfängen von unserem Podcast, oder wo jede Sendung jemand geschrieben hat, hey, der Olli hat blöd tönt, und Thomas klopft immer auf dem Tisch umeinander. Ja, wir sind einfach so professionell, wie die Super League professionell ist. Und damit steigen wir ein, und wir steigen ein mit den Young Boys.
Ja, wir haben an dem wollen aufbauen, wo wir gegen Basel hatten. Und wir haben es heute einfach wieder kaputt gemacht. Das ist für mich unerklärlich, wie wir wieder so viel weniger Intensität auf den Platz bringen können, wie wir gegen Basel hatten.
Das war Sandro Lauper auf SRF nach dem 0:2 von seinen Young Boys bei Lausanne Sport. Und Dominik, du bist nicht auf Lausanne gereist, weil du boykottierst Lausanne, ist egal welches Stadion, oder?
Genau, gar nicht, nie mehr.
Du bist so eine schöne Stadt.
Ja, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich gehe nie mehr dorthin für Fußballspiele, sagen wir mal so.
Und es hat einen See mehr als Bern und Basel.
Das stimmt. Aber ich habe den Match natürlich gesehen und das war insofern ein erschreckender Auftritt von IB. Vorwoche 5-1, neuer Trainer, oh, jetzt ist alles wieder gut. Nein, eigentlich hat eben schon ziemlich wenig darauf eingedeutet, die ganze Saison, dass dann wieder alles gut ist. Aber die Art und Weise in Lausanne ist schon erschreckend gewesen. Ich meine, man hat einen Torschuss, das war ein Zufallsprodukt gewesen. Der Kopf und die Kamera wird angeschossen. Und sonst, man liegt zur Pause 0-2 zurück, man hat einen guten Start gehabt, dann mehr oder weniger that's it. Zweite Halbzeit, Bestand von 0-2 kommt gar nicht mehr.
Es war noch unfair gewesen, dass sie auf Kunststraße müssen antreten mussten. Das ist immer ein Nachteil. Nein, ist Basel das letzte Mal halt der super Aufbaugegner gewesen und man hat auch gerade die Goal geschossen am Anfang. Und wenn Elias in Schuss reingeht, läuft der Match vielleicht ähnlich, oder?
Also gegen Basel ist alles zusammengekommen. Eben der Rahmen, ausverkauftes Spiel, der FC Basel als Gegner. Dann ist man ganz früh in Führung. Wirklich, also der Auftritt dann ist auch wirklich sehr gut gewesen. Also voller Energie. Die sind auf jeden Ball, die sind eigentlich auf jeden Gegenspieler. Also es war wirklich ein guter Auftritt gewesen. Aber es war eben der FC Basel gewesen. Es war nicht auswärts in Lausanne gewesen. Ein spielstarkes Lausanne noch, muss man sagen. Aber eben, die Probleme, die gehen ja viel tiefer. Und der Trainerwechsel war eigentlich klar gewesen, das wird nie ein Allheilmittel. Also eine andere Trainer-Seitenlinie und plötzlich ist die Mannschaft wieder super, die fliegt über alle Gegnerinnen weg. Nein, das war eigentlich klar gewesen, das hat das Spiel jetzt in Lausanne eindrücklich gezeigt. Also da ist die mangelnde Qualität einerseits, aber auch der Mangel an Führungsspieler. Also ich meine, der Kamera ist ja auch ein bisschen sinnbildlich. Er ist eigentlich designiert Abwehrchef, er ist eigentlich auch oft auch der Captain, wenn die anderen nicht um sind, Lustenberger oder Fobamos nicht spielt. Und was macht er? Er weiss, wenn noch einmal Gelb bekommen, bin ich gesperrt im nächsten Match. Der Lustenberger ist gar nicht dabei, weil er eine Zerrung hat. Der Benito fällt verletzt, und was macht er? Ja, er holt sich halt um, die gelbe, nächste Gelbe ein, fällt jetzt nie wieder da. Der Amenda hat auch nichts Besseres das tun beim Penalty, solange das Motzen, dass er auch noch Geld bekommt. Der fällt jetzt auch in Nivedo. Also Stand jetzt hat man in Nivedo einen fitten Verteidiger, das ist der Husic. Bei ihm geht man davon aus, dass der Lustenberger der vielleicht schon noch fit wird. Aber ja, das war sinnbildlich, gewesen, die Aktion von Kamara.
Aber ist die Zehntverwarnung?
Ja gut, ich meine...
Zehntverwarnung?
Ja, viel bekommt ja für Fouls. Also er ist ein sehr harter Zweikämpfer. Ich meine, das ist eine Stärke von ihm. Also er sieht immer relativ viel Geld und zum Teil sind die ja auch nicht so schlimm, aber gerade so eine, oder? Für dort, wo er den Sen auflüpfen will. Und ja, der reagiert natürlich und nimmt öfter einen neuen weg. Also völlig unnötig.
Es wirkt auf mich halt auch ein bisschen so, wie wenn der Teamspirit ziemlich im Eimer wäre im Moment und das vielleicht schon ein bisschen länger ist. Sie haben wahrscheinlich, du sagst es richtig, vom Rahmen her das Glück gehabt, dass am Wochenende vorher genau der richtige Gegner noch auf Bern gekommen ist, der sowieso das Gefühl hat, er könne in Bern nicht gewinnen und dann selber einen relativ leblosen Auftritt angeleitet, wo man dann auch den Teamspirit wieder hinterfragen nach dem, was man von Basler Seite sieht. Aber ich habe schon das Gefühl, bei IB liegt dann schon auch atmosphärisch einiges im Argen, in und rund um die Mannschaft.
Aber jetzt immer nur zu sagen, leck mir, das war halt der FC Basel, der Heimstadion voll, darum ist man jetzt energetisch und ist voller Energie und geladen und ich weiss nicht was. Was ist das für eine Professionalität? Wenn ich jetzt auf Lausanne gehe und ich weiss, Lausanne ist keine schlechte Mannschaft, die haben sehr viel spielerisches Talent, das Stadion ist recht gut besetzt, 11'000 Ungrad, du weisst, dass dort einiges auf dich zukommt. Dann, ich sage es jetzt extra ein bisschen salopp, dann klübst du halt mal ein bisschen ins Füdli, zeigst du mal ein bisschen Ehrgeiz. Aber das ist das, was dieser Mannschaft fehlt. Und ich sage schon lange, die Problematik von der fehlenden Führungsspieler, das ist halt einfach auch ein Werk von der Führung beim BSC IB, dass sie das Gefühl haben, wir können den ersetzen. Und wenn dann der hat auch noch Ausfall, Benito und so weiter, dann geht es ja gleich irgendwie. Sie müssen mal den Trainer ersetzen. Ich habe vor einer Woche gesagt, es nehme ich Wunder, was der Vicky gedacht hat, als er den Match geschaut hat. Jetzt würde es mich wundern, was er gedacht hat, als er gestern geschaut hat. Oder?
Vielleicht die eine Mannschaft hat er sofort wiedererkannt, aber die vor einer Woche vielleicht nicht gerade. Ja.
Aber, also, ich habe den Match auch geschaut und ich bin auch ein bisschen verschrocken. Also ich habe gedacht, okay, jetzt läuft es halt nicht für IB, aber da kommt schon noch etwas, ob es dann noch längt zum 2-Goal aufholen, keine Ahnung. Und dann wieder Lausanne im IB 16 und wieder Lausanne. Also das hat mich jetzt fast noch schlimmer gedacht, als da, wo man vor dem Trainerwechsel zum Teil gesehen.
Du hast ja auch kennen, der irgendwie das Spiel noch probiert, sich zu reissen, der irgendwie auch mal ein Zeichen setzt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber es ist doch so, dann holst du halt mal einen weg. Oder dann gehst du halt mal wirklich extrem aggressiv in Zweikampf. Ich meine, der Ugri nicht schwer so einen, der fällt halt jetzt auch, aber das ist einfach so. Und eine Mannschaft die IBE sollte das halt gleich auf irgendeine Art und Weise auffahren. Und ja, ich meine, der Mangel an Führungsspielern, der ist halt bekannt. Das wissen sie auch. Sie sagen auch einfach, das Vakuum, das gehen sie auch, sagen sie bewusst ein. Weil wenn man halt Führungsspieler, ja, die sind Führungsspieler, wenn sie gut sind, wenn sie grosse Rollen haben, wie zum Beispiel der Rieder, das ist ja auch ein Typ Führungsspieler, weil das ist genau so einer gewesen, der hat probiert, in so Situationen zu spielen, was sich zu reissen. Und wenn man halt den verkauft, dann entsteht das Vakuum. Was sie aber unterschätzt, und da bin ich 100% davon überzeugt, ist einfach, dass das Vakuum viel zu gross ist. Und dass da jetzt nicht einer plötzlich von heute auf morgen sagt, ja, ich übernehme jetzt in dieser schlechten Situation die viel mehr Verantwortung. Ja, die sieht man halt nicht, die Spieler.
Um die Verantwortung zu übernehmen, müssen wir dann auch noch gut spielen, oder? Vielleicht gibt es ja schon tatsächlich Spieler, die vorangehen wollen, aber merken dann selber, bin ich gerade auch nicht in der besten Form. Und dann ist es halt auch schwierig, in der Garderobe plötzlich das Maul aufzureissen, weil dann sagen die anderen, was schwätzt der die ganze Zeit? Dann sollen wir gerade Bass spielen.
Ja.
Und Führungsspieler wachsen bekanntlich, ich zahle 5 Stutz nicht in Bäumen, oder? Das weiss man in Basel, glaube ich, auch, oder? Ganz so einfach ist es vielleicht nicht.
Aber ich glaube einfach, die Problematik, wie sehr sie die Problematik unterschätzt haben, zeigt sich an der Personalie Lustenberg, wo man das Gefühl hat, den können wir jetzt noch behalten, der ist wichtig für die Kabine, dem geben wir das Bändchen, das ist der Captain. Wie kann einer der Captain sein, der Captain Nummer 1, der nie spielt? Das ist doch so eine völlige Fehlkalkulation. Also bei IB läuft einiges schief. Es ist so wie letzte Saison bei Bayern München, also wo dann Dortmund nicht Meister geworden ist. Also eigentlich müsste ich jetzt Servette ziemlich an der eigenen Nase nehmen, wenn sie diese Saison nicht Chancen packen, zum Meister werden.
Ja, und was noch ein weiteres Beispiel ist, ist ja nicht nur der Lustenberger, sondern eigentlich auch der Fobamos, weil den hat man eigentlich zur Nummer 2 gemacht, bis der Arjopin auch nur noch Foulpass für Foulpass gespielt hat. Und dann ist halt der Fobamos wieder zur Nummer 1 gewesen, aber eigentlich die zwei Captains sind ja beide in ihrer Ersatzrolle gewesen. Und das allein zeigt, dass sie davon ausgegangen, ja, wir haben genug Führung gespielt, das wird zu keinem Problem. Und das passt halt, dass die Führung und oft der Ärger ist jetzt viel auf dem Training gewesen, auf dem Wiki. Der Sündenbock ist jetzt weg, den hat man nicht mehr. Und der zweite Sündenbock ist ja Steve Vauberger, der Sportchef. Aber was man halt schon einmal muss klarstellen, logischerweise, er ist der Sportchef, aber er hat noch einen Chef über sich. Und kein Transfer, kein Entscheid, wie gefällt, ohne das Einverständnis von Christoph Speicher, dem Chefstrateg, dem, der über allen schwebt. Und das finde ich aber noch spannend. Also der Ärger konzentriert sich sehr auf den Vauberger oder so ein bisschen die Überfigur Speicher, die tut man mal so ein bisschen beiseite schieben.
Was ich mich frage, ist, wenn ich einmal die vier gesehen habe, Speicher, von Bergen, Castella, Schoppi, so gut, Castella hockt jetzt, glaube ich,
gestern durch, oder? Gestern ist der Medienchef, der
Medienchef. Aber sonst sind es immer die vier, die zusammen sind, oder? Ob die sich, das weißt du, weißt du sicher, Dominik, ob sie sich ein bisschen zu wohlig eingerichtet haben. Also, ob, weißt du, so ein bisschen, wir sind jetzt gute Gruppen, wir schauen zueinander und wir zu kommen haben, man sagt, intern haben wir dann schon grosse Widersprüche. Aber ich frage mich, ob das wirklich so gross einmal ist, wie sie immer sagen.
Die vier von der Tanke, oder?
Die vier von der Tanke. Ja, aber stimmt das? Also weißt, wenn du sagst, der Christoph Speicher sagt nicht jeden Transfer ab, natürlich sagt er nicht nein und dann holt man trotzdem ein, das ist mir schon klar. Aber tut er nicht auch am Von Bergen seine Ideen, hat er die nicht auch vielleicht gestützt, gesagt, also gut, wenn du findest, das ist richtig, dann machen wir das.
Das mag sein, einzufällen, aber schlussendlich ist ja der Vauberger seine Rolle. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Sportchef. Im Vauberger seine Rolle ist, dass er auch eigentlich auch so ein bisschen ein Teammanager ist. Deluxe kann man vielleicht sagen. Also er ist sehr nahe beim Team, sehr nahe beim Trainer. Er ist oft auch in der Kabine und so weiter. Sachen, halt so das Alltagsgeschäft. Er wird sicher auch viel Telefon führen mit Berater. Er wird annehmen, wenn der ein Berater unzufrieden ist, dass der Spieler X zu wenig zum Einsatz kommt und so weiter. Also so ein bisschen all die Sachen, die halt im Tag anfallen für einen Sportchef. Das macht er, aber dann die grossen Entscheidungen, jeder Transfer, Trainer und so, da ist natürlich Christoph Speicher sehr stark involviert, aber es geht oft ein bisschen vergessen.
Gut, also wir haben heute so wahnsinnig viele Themen, dass ich schnell gerade will weiter segeln. Nur Lausanne, wo jetzt immer so den Barrageplatz gebucht hat, plötzlich gewinnen die, also jetzt haben sie ein Match gewonnen, gell? Gegen IB hätte sogar der FCB gewonnen, von dem her sind eigentlich budgetierte drei Punkte für jemanden, der gegen den fallenden Barrage kämpft, aber muss man sich jetzt als Basel da Sorgen machen und als GC?
Also ich finde schon, also einerseits die Formtabelle, wenn man irgendwie die letzten sechs Spiele anschaut, ist Schluss am Viert mit 11 Punkten. Auch die Art und Weise, wie sie spielen. Eben, sie haben sehr viel spielerisches Potenzial. Jetzt meinen wir Alvin Sanchez, vielleicht der beste Spieler. Der ist jetzt seit kurzem mal zurück vor einer Verletzung. Also ja, wenn ich die anderen Mannschaften wäre, würde ich mir schon Sorgen machen. Umso mehr denke ich mir, ja, Lausanne ist sich ja auch ein bisschen gewöhnt, ist auch schon abgestiegen. Ja gut, GC auch, muss man sagen. Aber hat natürlich alles ein anderes Gewicht als beim FC Basel.
Also das wird bis zum letzten Spieltag, also 38. Runde, wird das offen bleiben, wer die Barrage muss.
Ja, und für Basel schlimm ist ja, dass man jetzt kannst ja klar buchen, die Abstiegsrunde. Und dann weisst du ja, gegen Lausanne dreimal verloren, gegen GC dreimal verloren. Das ist nicht gerade unbedingt die Statistik, die du willst mitnehmen und dann nochmal gegen die spielen.
Gegen Lausanne so. Ist ja nicht jedes Mal gewonnen.
Bis jetzt ein Punkt, richtig. Ja.
Also ja, dann gehen wir doch gerade nach Basel.
Wir wollen weitermachen zusammen. Diese Saison war aber auch für die nächste Saison. Und was ist wichtig für mich, war auch das Vertrauen von der Sportkommission und David. Nicht nur, wann alles läuft, auch in schwierigen Zeiten zusammen sein, zusammenarbeiten. Wir machen alles Fehler. Und in dieser Saison vielleicht haben wir zu viele Fehler gemacht zusammen. Aber wir wollen weiter kämpfen zusammen.
Das war Fabio Celestini auf der Webseite des FC Basel, der sagt, auch in schweren Zeiten tun wir mal einen Vertrag verlängern und das ist wichtig. Und nachher haben sie auch einen Punkt geholt gegen das Team der Stunde, gegen den FC Winterthur, mit einem hervorragend ausgespielten Eigengoal. Suleiman Diaby, der mit einem Flugkopfball den Marvin Keller bezwingt oder nicht bezwingt, Thomas? Ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse Meinung im Raum. Wo man, die muss man auch mal aussprechen.
Man darf das Goal einfach nicht geben. Weil es gibt keinen Beweis, dass der Ball zu 100% im Goal ist. Und es gibt ein Standbild. Ich kenne das, es ist jetzt halt, wir machen jetzt halt Radio und nicht Fernsehen, aber es gibt, ich habe das bei uns im Chat rein, da, damit das jeder den gleichen Kenntnisstand hat. Der Linienrichter steht deutlich nicht auf der Grundlinie. Er kann es nicht sehen. Und es ist noch der Goalie dazwischen. Der Goalie ist mit seinem Arm dazwischen Linienrichter und Böhle. Er darf das Goal einfach nicht geben.
Ich finde es schön, dass in der schönen Tradition von Tofik Bachramov das Goal gegeben worden ist.
Möglicherweise ist es ab 1966.
Ja, der hat wahrscheinlich den Ball gesehen, oder?
Tofik beim Wembley-Goal hat gesagt, er hat es gesehen. Aber der gute Dienst, der dort gepfiffen hat, Schiedsrichter, ist in Basel gesehen, Poststellenleiter in Basel. Also von dem her.
Es gibt ja den legendären Dialog zwischen Schiedsrichter und Linienrichter.
Goal, yes, oder?
Was the ball behind the line? Und dann sagt der Tofik, yes, the ball was behind the line? Wobei Gerüchte gehen um, dass der Tofik Bachram auf gar kein Englisch hätte können. Aber das ist der legendäre Dialog, der übermittelt ist. Nein, aber das am Samstag bleibe ich dabei, das Goal darf man nicht geben. Der Böhle mag drin sein, aber es gibt keinen Beleg dafür, dass er drin war, 100%.
Außer der Linienrichter, der sagt, ich habe es gesehen.
Nein, der hat es eben nicht gesehen.
Die Frage ist, was der Schiedsrichter noch sieht, oder? Der hat ja wieder eine andere Optik.
Der kann es natürlich nicht sehen.
Ist das klar? Also weißt du, ich finde, auch kann man es eh nicht sehen, auf keinem Bild, oder? Kann man entscheiden, ob der drin ist oder nicht?
Jungs, es ist gegeben worden.
Es sind einfach zwei wesentliche Punkte, die Winterthur da gestohlen worden sind. Man muss es einfach mal so sagen.
Ich finde es schön, dass man als Moderator in einem Raum, wo alle anwesend sind, viel besseren Zugriff hat. Ich mache jetzt ein Mikrofon ab und nehme weiter. Weil es hat der Fabio Celestini seinen Vertrag verlängert bis 2026. Nachdem es die Basel-Zeitung über 17 Mal gefordert hat, da frage ich mich schon, wo ist der direkte Kontakt zum lokalen Club? Warum geht das so lange? Olli, du wirst uns jetzt erklären, warum das die richtige Entscheidung ist, obwohl der Fabio Celestini nicht mehr gewinnt mit dem FCB.
Ja, weil es im Grundsatz einfach zwei Varianten gibt. Immer wenn du darfst nie eine Hängepartie haben, wenn es um einen Trainer geht. Du musst bei einem auslaufenden Vertrag entweder verlängern oder dann schickst du ihn gerade und nimmst einen neuen Trainer. Jetzt den Trainer ein drittes Mal schicken, hat sich jetzt wenig angeboten beim FC Basel zum jetzigen Zeitpunkt. Also musst du das Zeichen setzen, vor allem auch gegen innen, bei einer Mannschaft, die zuletzt wieder sehr, sehr stark an die Mannschaft erinnert hat, die im Oktober überhaupt nicht Stand gebracht hat.
Wenn ich es richtig gelesen habe und nicht so krumme Augen habe wie der Linienrichter am Samstag im Stadion, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du angetönt, was ist, wenn der Abstieg droht, ja, dann muss man halt den Trainer auszahlen und wechseln.
Ja, das ist unter Umständen eine Konsequenz. Es gibt keinen Knopf, der am ehesten oder wo eher einen Impuls verspricht in dieser Situation, als der Trainer wechselt. Das ist nun mal so. Das ist nicht einmal im Fußball nur so, das ist einfach im Mannschaftssport so. Und wenn die jetzt, ich sage, die nächsten 3 oder 4 Matches verlieren und tot auf dem Platz rumkriechen, ja, da kannst du nicht einfach zuschauen, so wie jetzt aber auch nicht hast können zuschauen und hast müssen ein Signal setzen. Natürlich ein gewisses Vertrauen oder eine gewisse positive Meinung von Fabio Celestini werden die Verantwortlichen da schon haben, weil sonst können sie ihn auch gerade schicken, oder? Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, jawohl, das wird jetzt super die nächsten 2 Jahre, wir wissen es ganz genau, sondern einfach mal die Baustelle zumachen, eine gewisse Ruhe bekommen und ich sage so, eine zarte Reaktion leistungsmässig hat man von der Mannschaft schon gesehen, ob das mit dem zusammenhängt oder nicht, das entzieht sich auch meiner Kenntnis, aber wenn ich an die Aufträge gebe und los am Vorher denke, dann muss man sagen, gegen Winterthur hat wieder im Vergleich, oder auch gegen Lugano, es hat wieder vieles funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat. Also viel von dem funktioniert, was in der besseren Phase Celestini auch funktioniert hat.
Ich würde jetzt in dieser Situation würde ich auch auf Kontinuität setzen. Weil ich meine, beim Basel hat ja in den letzten Jahren hat sich eigentlich immer alles verändert. Und schlussendlich besser ist es ja nicht geworden. Und es ist sicher mal ein guter Angegeben, dass man es probiert mit dem Trainer. Ich meine, glaube ich auch, in Celestini-Tabellen sind irgendwo im Mittelfeld. ist jetzt nicht das, was den Ansprüchen vom FC Basel entspricht, aber ist schon nicht viel schlechter. Von dem her glaube ich auch. Aber ich meine, es zeigt halt schon, wie verzweifelt man ist in dieser Situation auch in Basel. Dass man halt jetzt so auf den Trainer schwört. Ich finde auch 2026 haben wir sich da nicht noch einmal können finden, vielleicht für bis 2025. Also man gibt sich jetzt in die Hänge von dem Celestini, wo es ja Zweifel gibt, ist er wirklich ein super Trainer, wie lange ist er ein guter Trainer, wie lange verbraucht es sich und so weiter. Und trotzdem, ich glaube auch, jetzt in der momentanen Lage hätte es keinen anderen Entscheid können, als den Vertrag zu verlängern.
Also wenn sie clever sind, haben sie ja die Abfindung mit dem schon ausgehandelt, dass sie nicht müssen, wenn sie nicht in 3 Tagen entlöhnen, müssen die ganzen 2 Jahre auszahlen. Wobei, wenn du Steigerung sagst, das mag von mir aus sein, aber wenn ich jetzt die rechte Seite anschaue und am Samstag, mit Fuyo und Träger. Ja.
Ja, die war schlecht, gebe ich dir recht. Sie ist nachher besser geworden, als man die ausgewechselt hat. Auf jeden Fall.
Aber das ist für mich noch der Punkt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin zu wenig in Basel, aber tut man nicht noch so ein bisschen unterschätzen, wie prekär das die Situation ist?
Nein, ich glaube, inzwischen weiss man wirklich, wie prekär die Situation ist. Also, im Gegensatz zum Celestini, der ja dann immer noch von seiner Mathematik erzählt hat, habe ich, wenn ich ihn mal gekreuzt habe, von David Tage nicht mehr anders gehört, als es geht nur noch um eine Ligaerhalt und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir nicht auf den Barasch-Platz und so weiter und so fort. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon vorhanden. Aber das beflügelt halt auch nicht gerade. Also, ich meine, die Mannschaft ist jetzt nicht unbedingt gewohnt, müssen den Abstieg zu verhindern, oder die Spieler. Also.
Und das habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, da hängen viel mehr dran beim FC Basel als bei den anderen. Eben GC, ja, die haben jetzt auch noch Besitzer aus LA, ja, da geht man halt noch einmal, also so wirken sie auch. Also ist ja alles gut, das wird ja jeder Auftritt wird immer wieder schön geredet, und Bruno Berner wird uns wieder zu Höhe führen und so weiter. Also so wirken sie, dass sie auch mal halt ein Jahr in die Challenge League.
Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Ich sage nur, bei GC, ich meine, das sind ja 5'000 Fans, die ein bisschen Stunk machen, oder 4'000 und nicht 30'000 beim FC Basel. Mir kommt echt immer wieder der HSV in den Sinn. Und ich weiss noch, es ist er 2-3 Mal in die Parage, bevor er dann wirklich runter ist gegangen, aber jedes Mal in diesen Match, um wie viel das da ist gegangen, der Druck, das hast du jedem angemerkt, jedem auf dem Platz, daneben in der Vereinsführung auf den Zuschauerrang und in so eine Situation kann der FC Basel kommen und das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich.
Du hast völlig recht, ich bin absolut bei dir. Darum ist Basel der klar gefördertste Club dort unten rein, weil er den grössten Namen hat und weil er nie gedacht hat, dass er dort unten reinkommt. Und der zweite ist GC. Und Lausanne und Yverdon, die haben von Anfang an müssen wissen, wir spielen möglicherweise nicht um den Meistertitel. Also die haben eine andere Grundhaltung als die anderen zwei Klubs. Und eben, du hast es auch mit dem Berner, mit seinen Schönwetterparolen, die einem ja nur noch nerven können.
Also ob es dann der gefördertste Club ist, zusammen mit GC, das werden wir am Schluss ja dann sehen, oder? Aber sie beide haben, also der FCB hat diesbezüglich den grössten Nachteil, oder?
Natürlich, weil er die grössten Erwartungshaltungen hat von denen.
Vor allem würde es GC auch überleben, aber würde es der FC Basel Abstieg, würde es der FC Basel in dieser Form noch können geben? Ich glaube es nicht. Oder? Also ich meine, das strukturelle Defizit ist jetzt schon riesig. Ich meine, die Challenge League würde es noch viel grösser werden.
Ich würde noch schnell etwas Positives sagen. Erstens mal ist die Mannschaft ja gänzlich unbelastet, weil die haben ja keine Ahnung, was der Club bedeutet. So schuten sie einmal. Also das ist null Problem, würde ich sagen. Und der Thailand Chaka lässt mich ja nicht schuten. Das ist ja der Einzige, wo...
Es gibt schon noch 2-3 andere. Also, der Fabi Frey weiss auch, was der Club bedeutet. Ich würde es auch Dominik Schmid zubilligen. Sogar einem Mohamed Träger, der ja aus Freiburg kommt, denke ich, der hat ein gewisses Gefühl für den FC Basel.
Und zweitens, es hat ja eine schöne Aktion gegeben. Die Fans haben ja schon am 4:45 versingen, damit die Mannschaft einmal den Match nicht schon in den ersten 20 Minuten futschießt, damit sie wach sind. Ich finde, also so, man merkt, um den Club herum ist das Bewusstsein, das du vorher gefragt hast, Dominik, extrem da, dass es absolut wahnsinnig, wahnsinnig eng kann werden.
Absolut. Und eben, ich meine, man hat zwar jetzt nicht gerade wieder zu Null gespielt, aber das Goal fällt halt auch nicht alltag, so wie es fällt. Es war in der 40. Minute gewesen. Sie haben wenig zugelassen. Also die defensive Stärke, die sie unter dem Celestini eigentlich gehabt haben, ist jetzt wieder da gewesen.
Du redest vom 1-0 von Winterthur. Genau. Das andere Goal fällt auch nicht jeden Tag.
Nein, es fällt auch nicht. Beide fallen nicht jeden Tag, das andere wahrscheinlich noch ein bisschen seltener oder sehr, sehr viel seltener. Aber was halt auch immer noch da ist, was der Celestini nie hätte können abstellen und von Anfang an ist halt sie müssen einen Wahnsinnsaufwand betreiben, damit sie ab und zu mal eine Göhle schiessen oder eben schiessen dann halt keins. Und wenn sie mal hinten sind, wird es nur noch schwieriger. Gut, dann wird es vielleicht für jede Mannschaft, aber für den FCB besonders.
Gut, und Winterthur reitet die Welle, also so Goal, Vichos Goal gegen GC zum Sieg, Vichos Goal gegen den FCB zum Punkt. Ebbt die jetzt dann ab oder schwappt die bis in die Finalrunde?
Die zwei Punkte, die sie jetzt hier verloren haben am Samstag, die könnten am Schluss entscheidend sein. Aber solange Luzern nicht gönnt und solange St. Gallen nicht gönnt, ist die Chance sehr...
FCZ ist auch noch in der Verlosung.
FCZ ist auch noch in der Verlosung, der ist jetzt allerdings immer noch vorne dran. Die Chance ist sehr, sehr realistisch, ohne dass jetzt das eine Garantie ist, dass sie es erreichen. Also es wird einen Zweikampf oder einen Dreikampf geben mit Luzern, Winterthur, St. Gallen.
Und jetzt habe ich fast vergessen, dass wir ja letzte Montag für grosse Aufregung gesorgt haben. Wobei eigentlich wahrscheinlich bin es einfach ich gewesen, weil ich suche für jeden Club einen eigenen Titel raus. Und für die Basel-Zeitung habe ich getitelt, weil der Thomas das gefragt hat, was denkt sich eigentlich schon Taulo und Xhaka, weil er nicht shootet gegen IB. Wir hören schnell rein, was der Thomas gesagt hat.
Wenn ich jetzt Taulo und Xhaka wäre, und dann schaue ich das Mittelfeld an. Und dann weiss ich, wer der Gegner ist. Ist ein Gegner, der muss reagieren, nachdem der Trainer gewechselt worden ist. Und dann hocke ich auf der Bank. Man braucht mich nicht. Also da würde ich wirklich wissen wollen, was der denkt in dieser Situation, dass man ihn als relativen Haudegen nicht mehr kann brauchen als einen, der auch mal vielleicht reingrätscht, der vielleicht halt auch mal ein bisschen sich wehrt. Man lässt dann 19-Jährige, und ich weiss nicht, wie alt das die sind, alle laufen, und man lässt einen Mohamed Träger laufen, zwar nicht gerade auf dem Tauli, in seiner beliebten Position rechts aussen, aber es gäbe dann schon grössere Fragezeichen rund um die Personalie Xhaka.
Eigentlich ein Plädoyer für den Tauland, ist beim Tauland Xhaka offensichtlich nicht ganz so angekommen. Er hat aufgrund von dem Podcast, eben nicht vom Podcast, weil er hat ihn nicht gelost, sondern nur aufgrund vom Titel geschrieben. Einmal der Blick, jetzt kommt auch noch Batz. Ihr wisst schon, dass ich einen Vertrag bis 2027 habe, oder? Oder tut euch wieder einmal jemand sagen, schreibt über den Tauland Xhaka, versucht nichts, weil es lohnt sich nicht. Vertrag bis 2027 und so wird es auch bleiben. Hashtag einmal Basel, immer Basel. Und das war schon relativ lustig gewesen. So, unterhaltsam, aber nachher ist ein Tag später noch der kleine Bruder, der aber eigentlich der Grosse ist in dieser Beziehung, hat sich aus Leverkusen gemeldet. Er war noch beim Auslaufen gewesen, und darum ist er einen Tag später gekommen. PS, schreibt er, der andere weiss nicht einmal, wie man Basel schreibt. Nicht mit einem richtigen Basler bitte auf Spiele spielen, kommt nicht gut, Person XXX. Du weisst genau, wer wir meinen. Zwinkersmiley, weil es ist ironisch gesprochen. Schön aufpassen, was du gerade machst, kommt nicht gut für dich. Blau-Rot.
Super.
Du bist aber nicht der Mr. XXX, oder?
Möglicherweise nicht, nein, möglicherweise nicht. Es ist wieder einmal so ein Fall von irgendetwas aufschnappen und irgendwie sich etwas zusammenreimen und dann kommt noch zufälligerweise gerade ein Interview auf der Batz mit dem David Degen, wo du ja geführt hast, Florian, den Fragebogen, den wir haben bei uns in der Zeitung. Und dann rechnen wir eben eins und eins zusammen und kommt auf drei und dann fährt man mal um sich herumschlagen. Und der Granit ist natürlich ein gnadenloser Spezialist in dieser Beziehung, muss man sagen. Es leitet sich jetzt wieder bis zum nächsten Mal. Aber das Erstaunliche am Ganzen ist auch noch die Reaktion vom Nationaltrainer namens Murat Yakin, auf das eben angesprochen wurde, als er letzten Donnerstag das Kader bekannt gegeben hat für die zwei Länderspiele in Kopenhagen und Dublin. Ja, es war zwischen ihm und hat ein paar Mal mit dem Granit telefoniert, es war da nie ein Thema gewesen und es war auch in Deutschland kein Thema gewesen. Aber es war sowieso so, man stellt sich einfach vor seinen Brüder und schützt ihn, das kann er aus seiner Familie. Ja, ist ja grossartig.
Weißt, ich finde das gar nicht so schlimm. Also, natürlich ist das gut, finde ich es nicht, wenn die das machen. Aber eigentlich wäre es nicht so schlimm. Es wird ja einfach dann schlimm, weil man genau weiss, da stürzt sich dann jeder drauf, spätestens wenn der Granit sich meldet. Und dann hast du einen riesen Nebenschauplatz wegen ein paar Sätzchen. Und mein Gott. Aber, es zeigt halt auch, da gibt es einen Konflikt zwischen der Clubführung, namentlich wahrscheinlich am David Degen, und dem Thauland Tschakka. Und der Thauland Tschakka hat möglicherweise einfach auf eine Gelegenheit gewartet, um sich irgendwie zu Wort zu melden.
Aber das Problem ist ja, dass der Granit Xhaka der Captain ist von der Nationalmannschaft und dass er es immer wieder schafft, eben mit so unüberlegten Aktionen Unruhe herbeizuführen. Eben, der Trainer, der Murat Yakin, muss sich nach dem Donnerstag, ist das mehr oder weniger das grosse Thema bei Kader bekannt gab, und das sagt ja eigentlich alles. Aber ich finde es noch eine hübsche Note, wenn man so denkt, ich bin ja irgendwie eine Woche vor, bin ich bei Makanji gewesen. Und dann gibt man den Text, dann liest der Manchester City, liest der Beraterin, der Berater, der Schweizer Fußballverband liest noch zwei Leute, mindestens. Sie nehmen einem Nebensächlichkeiten raus, aber eben, wenn der Captain auf Instagram wütet, sind sie halt auch machtlos.
Also Traumjob, Social Media Manager beim Granit Xhaka. Und wenn du sagst, Aufregung Nationalmannschaft, so gross ist die Aufregung schon gar nicht mehr, oder? Weil es hat sich durchgesetzt, Granit ist halt Granit. Granit macht, was Granit macht. Und wir schauen einfach, dass es möglichst schnell ist. Man hat einen grossen Teppich im Haus des Fußballs und dann wischt man das alles runter. Und ich glaube jetzt aber ganz ernsthaft nicht, dass das irgendwie in der Schweizer Nationalmannschaft gross belastend wird sein, wenn er seinen Bruder verteidigt, der beim FC beschuldet ihn ja nicht in der Schweizer Nationalmannschaft dabei ist. Und der Mr. X ist ja auch nicht in der Schweizer Nationalmannschaft dabei.
Das wird null Einfluss haben. Aber das Problem ist, seit er in Leverkusen ist, hat man irgendetwas gehört von ihm, wo er gegen Leverkusen in einer Art und Weise, einer ähnlichen Art und Weise vorgegangen wäre, Instagram-mässig. Nein.
Aber er shootet auch immer und sie gewinnen immer. Also warum sollte er dort...
Aber wenn es um sein Brüder geht und um den FC Basel geht, dann dreht er einfach am Rad.
Das ist ja super. Da spürt man rot-blau
Verbundenheit
mit der Stadt.
Genau. Es gehen ja auch schon Gerüchte um, dass die vielleicht den Club kaufen wollen. Also, da bin ich dann gespannt. Also, das Geld hat zum Aktien kaufen ist das eine, das Geld hat zum den Club irgendwie
am führen Laufen
und am Laufen zu halten, ist dann das andere, respektive das Know-how zu haben.
Nein, es ist ja alles gut. Ich meine, eine bessere Werbung für unseren Podcast hätten wir ja gar nicht können haben.
Ja, und grundsätzlich, also ich habe ja während der WM geschrieben, lang lebe Granit Xhaka. Ich meine, was er an Unterhaltung bietet im Schweizer Fußball, ist, glaube ich, noch nie da gewesen, oder? Ich nehme nicht, dass irgendjemand früher noch es geschafft hat, so regelmäßig für Unterhaltung zu sorgen.
Richtig, richtig. Muss man aber alles gut finden, nur wenn es für Unterhaltung sorgt.
Nein, aber man muss es auch nicht irgendwo in Orkus verdammen. Also, weißt,
ja, es kommt immer darauf an, was. Es kommt immer darauf an, das. Und es steht einem Captain von der Nationalmannschaft nicht zu oder nicht an, dass er gar Drohungen ausstoßen. Das geht einfach nicht.
Ja, er wird dir dann sagen, weißt du, ich habe das so gemeint, wie ich es irgendwie dem und dem würde sagen. Aber eben, was man schon aus Basler Sicht einfach muss sagen, es gibt einen Fall Thauland Xhaka, oder? Und den muss man so lösen, dass man eben so Sachen vielleicht nicht mehr hat, auch keine Granitäußerungen mehr, wenn es einmal ein Match gibt. Gut, da gibt es jetzt viele davon, wo der Tauli draussen hockt und man verliert. Das ist nicht gut, oder? Das ist generell nicht gut. In der Lage, wo sie jetzt sind, ist natürlich, könnte es verheerende Wirkung haben, so wie kleine andere Nebenschäbel.
Aber es gibt ja nur eine Lösung eigentlich, und das wäre ihn auszahlen, Vertrag auflösen, fertig, Feierabend. Weil solange das er beim FC Basel ist, und Stand jetzt ist das bis 27, wird er ja nie ruhig seine Rolle annehmen, vorbildlich Führungsspieler sein und so weiter. Das kann er gar nicht, so tickt er ja gar nicht. Also so nehme ich ihn aus der Ferne mit, dann wird irgendwann wird der Frust wieder aufpoppen. Ja, jetzt der Celestini hat gesagt, er sei okay, wenn er ihm ja gesagt, er sei okay, wenn er ihm den Thauland gesagt, wenn er nicht jeden Match spiele und so weiter. Aber früher oder später kocht das Thema. Und das ist eigentlich die einzige Lösung, oder?
Nein, es ist die zweite Lösung. Es gibt natürlich noch die Lösung Valentin Stocker. Also, weil du musst auch die Seite Thauland Xhaka sehen, der wird von einem Teil der Fans verehrt, hat einen sehr speziellen Status. Und ich weiss nicht, ob er einfach seine Unterschrift unter so einen Auflösungsvertrag macht und dann quasi, sag jetzt mal, über Nacht aus dem Club ausscheidet, ohne grosses Trara und weiss ich nicht wie. Schön wäre, schon mal bekommt das an, wie man es beim Valentin Stocker gemacht hat, nämlich mit halt irgendeiner Folgelösung, selbstverständlich komplett überzahlt, weil er wird ja nicht auf Geld verzichten, das ist klar. Das hat der Valentin Stocker aber auch nicht gemacht. und kann vielleicht noch ein Abschiedsspiel machen oder irgendwie noch auf einem Fasnachtswagen durch die Stadt fahren, wo rot-blau ist. Aber einfach eben so, dass das der verdienstvolle Teil oder dem Status irgendwie gerecht worden ist. Weil dann stimmt es, glaube ich, auch für den Spieler. Aber ich habe halt das Gefühl, die einen würden gerne Geld sparen. Dann haben wir schon mal ein Grundsatzproblem. Andere wird sicher nicht auf Geld verzichten.
Es ist eine Sache vom Stolz. Wenn ich unter Tauland zur Einsicht, es langt ihm nicht mehr.
Aber es muss sich so verkaufen, dass er der ist, der sagt.
Das wäre ja am Schluss die eleganteste Lösung. Ich meine, wenn ich das vor einer Woche gefragt habe, was denkt sich echt der Tauland Xhaka, wenn er in so einem Match nicht spielt, heisst es noch lange nicht, dass ich das Gefühl habe, der Tauland Xhaka ist wahnsinnig. Fußballer ist wahnsinnig wertvoll für die Mannschaft, aber vielleicht sieht er es auch irgendwann einmal ein. Und ich glaube, dort liegt der Schlüssel zu der Lösung.
Also dann lassen wir mal die beiden Xhakas, die uns weiterhin werden...
Bis in das nächste Mal, bis in einer Woche.
Das ist natürlich eine Rubrik haben, oder? Der Xhaka der Woche, genau.
Also nach dem, was wir heute gesagt haben, muss echt zwingend nochmal ein Post kommen im Vergleich zu dem, was ihr letzte Woche gesagt habt.
Ich mache es vielleicht nicht in den Titel und nachher kommt auch kein Post. Dann gehen wir doch... Noch schnell nach Zürich.
Wir haben den Weg nicht mehr gemacht. Arroganz, überheblich oder einfach nicht mehr. Wir haben das Gefühl, wir haben es schon in der Tasche. Sie sind die Letzten, sie werden nie mehr zurückkommen. Das war das Gespür, das wir auf dem Platz hatten. Und wenn du nach einem 2-0 zufrieden bist und nicht mehr hungrig bist, dann bist du fehl am Platz in der Superliga.
Das war Yannick Brecher nach dem 2-2 von seinem FCZ gegen Stade Lausanne Uschi. Zürich geht durch den Jonathan Okita, der tatsächlich noch Goal kann schiessen in Führung. Antonio Marquesano, der in letzter Zeit jetzt auch nicht immer getroffen hat, wird dank freundlicher Unterstützung vom Goalie von Stade Lausanne auch zum Goalschütz. Man führt 2-0 nach 19 Minuten. Der Analyst von Stade Lausanne Uschi, der links neben mir gesessen ist, hat 20 Minuten lang gar nichts mehr gesagt, obwohl es immer noch recht viel zu analysieren gegeben hat eigentlich bei seiner Mannschaft. Und am Schluss steht es 2-2, zweimal Alban Aydini. Und die goldene Arschlochnadel für den Wechsel vom Wochenende bekommen Ural und Romano mit Boran Jasovic und Afrije. Nach 39 Sekunden der Boran Jasovic geil, nach 80 Sekunden verursacht Afrije den Penalty zum 2-2 und sieht auch noch geil. Und ja, dann böhnt man sich noch so ein bisschen auf, aber reicht dann halt nicht.
Was mir wieder aufgefallen ist bei dieser Mannschaftsaufstellung vom FCZ, man hat also wieder nach dem Leistungsprinzip aufgestellt, oder?
Ja, es haben einfach die Alten haben wieder wahnsinnig gut trainiert.
Genau.
Die Jungen, die machen jetzt so Druck, dass die Alten einfach laufend sehr, sehr gute Trainings anlegen. Es sind auch immer die gleichen Elf, die sehr gut trainieren.
Auf jeden Fall sind es immer die gleichen Elf, die nachher gerade selber den Stecker ziehen, oder?
Genau, aber man muss schon sagen, gut, eben Stade Lausanne Uschi ist der designierte Absteiger. Sie haben zuletzt gegen Yverdon gespielt, wo drei wichtige Spieler gefehlt haben. Aber so der Anfang, also die ersten wirklich 40 Minuten, 35, 40 Minuten, sind richtig gut gewesen vom FCZ. Lausanne hat auch alles gemacht, um sie gut auszusehen lassen. Schön hinten rausgespielt, immer ins Pressing reingelaufen, Ballverlust, Risikopass, wunderbar. Aber so, wie sie die Goal schießen, sind zweimal Ball gewinnen, sofort der Steilpass, sofort das Goal. Ich glaube, so stellt man sich das beim FCZ etwa vor. Und für alle Zürcherinnen und Zürcher dürfen wir, glaube ich, festhalten, die Finalrunde ist bucht, oder? Weil hinten dran jetzt noch so viele Clubs, die Probleme haben. Luzern, die nie gewinnt, St. Gallen, die nicht gewinnt. Und einer von diesen beiden musst du hinter dir lassen. Das ist bei 5 Punkten in noch 5 Runden.
Eben darum sage ich, der Rückkampf St. Gallen, Winterthur, Luzern.
Genau, und Zürich kann eigentlich jetzt eben die Jungen spielen. Wie sie alle heißen, Katic, Marquesano, Okita.
Aber was ich noch spannend finde, ist jetzt, wir gehen ein bisschen weg vom Thema, aber letztes Mal, als ich gesagt habe, ich sehe den Frick noch nicht bei IB und so weiter, er sieht ja gerade auch gekommen, ein super Trainer, aus. Ja, die Mannschaft ist nicht gut und so weiter, aber hey, die haben 4 Punkte geholt in den letzten 6 Spielen. Ich bin überzeugt, wenn ich die Kader anschaue von dieser Mannschaft, da müsste viel mehr drin liegen. Aber tut ihr euch nur über euren Frick schon reden?
Darf ich schnell eine Frage stellen? Hat Mario Frick mitgeschaut bei Zürich gegen Stade Lausanne?
Ja, nur weil sagen, weil du hast, ja, nein, weil du am FCZ so den Freifahrtschein hast gegeben in die Finalrunde. Ja, nur weil ich sage, ja, Luzern ist hinten dran. Ja, das ist,
dann
das
doch, ist der Zusammenhang. Dann gehen wir doch gerade zu Luzern gegen Servette.
Ich Ich rede nicht von solchen Titeln oder von Ambitionen. Wir schauen Tabellen an und dann reden die natürlich davon, das ist klar. Bei uns werden es auch Leute bereits ins Maul genommen haben, aber am Schluss nehme ich das, was man eben verdient, mit dem, was man erreicht hat. Und, ja, also ich will lieber nicht von dem reden und möglichst die Spiele, die wir haben, positiv gestalten versuchen.
Das war der René Weiler auf SRF, der sagt, ja, eben, er nimmt das Wort nicht einmal ins Maul, wenn er nicht will ins Maul nehmen. Also man redet hier drüber nicht, über den möglichen Meistertitel. Unter der Woche verlieren sie im Penaltyschuss in Pilsen und nachher spielen sie 2-2 in Luzern. Und jetzt kannst du schnell etwas sagen über den Mario Frick.
Nein, ich meine, es ist alles gesagt und ich finde ihn durchaus einen spannenden Trainer. Ich habe letztes Mal gesagt, ich sehe nicht, warum er sich jetzt gerade so für den Job bei IB aufdrängt, weil ich finde, wenn man die Mannschaft anschaut, von Luzern, die sind dann gekommen, ich habe dort Yashari aufgezählt und den Meier, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere, dann finde ich einfach, liegt relativ wenig drin aktuell beim FC Luzern und ja, es ist sinnbildlich. Ich glaube, sie haben letzte Woche eine Krisensitzung gehabt, nachdem sie gegen Lausanne Uschi verloren haben. Und ja, ich meine, jetzt kann man sagen, dass 2-2, wo sie ganz früh gegen Servette, wo sie ganz früh Rückstand gehen, kann man sagen, ist eine Reaktion. Ankrum muss man sagen, man ist daheim gegen Servette, wo am Donnerstag im Penalty schießen in Tschechien, in Pilsen, aus der Conference League ist rausgefallen. Ja, ist das jetzt eine super Reaktion und so weiter. Also ja, alles in allem einfach enttäuschende Saison für FC Luzern.
Also der Match war super gewesen.
Ja.
Der Match war richtig toll gewesen von beiden Mannschaften. Und dass Servette eine gute Mannschaft hat und im Strumpf ist, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt hier. Und Luzern hat gut dagegen gehabt, ist zweimal in Rückstand geraten, hat es können aufholen. Noch ganz kurz, bevor irgendjemand mir das Wort wegnimmt. Der Uli Kägi, unser Chef, ist am Match gewesen und hat irgendwie 80 Minuten vor Anpfiff ein Foto geschickt vom Bus von Servette, der im Stau gesteckt ist. Offensichtlich ist neben dran eine grosse, Uli gesagt, eine kurdische Hochzeit gewesen. Ich weiss nicht, anhand von was er das herausgefunden hat. Und auf jeden Fall ist Servette im Stau stecken geblieben und hat dann via Gegenfahrbahn sich den Weg ins Stadion gesucht. Und man hat das Gefühl, auf dem Platz läuft es besser als hinten dran bei Servette. Oder Spieler, die man nicht registriert, der Bus, der viel zu spät ankommt im Stadion. Aber ist ja egal, sie sind nach 30 Sekunden 1-0 in Führung gegangen.
Was habe ich können, sind Penaltyschüsse, wenn man es angeschaut hat, das Penaltyschüsse in Pilsen am Donnerstag.
Also in der Liga, sie sparen sich für die Liga auf, in der Liga machen sie alle souverän rein.
Er hat also 2006 ein Niveau gehabt, Schweiz gegen Ukraine oder WM im Achtelfinale. Es war erschreckend schlecht. Das ist wirklich, also das haben sie nicht verdient, dass sie so schlecht sind. Und zum Frick, eine Frage an Dominik, wie viel Schuld ist beim Frick zu suchen, wenn der Yashari als sein Captain derart birrenweich einen Penalty verschuldet?
Ja, jetzt in dem Moment nicht viel, aber ich kann mich ja bei jedem Trainer anfangen. Schlussendlich ist der Trainer verantwortlich für das, was auf dem Platz passiert. Es gibt immer noch andere Gründe und ich sage auch nicht, dass er schuld ist irgendwie der enttäuschenden Saison, aber er hat ja natürlich Einfluss dabei. Und das Einzige, was ich sage, ich wüsste nicht, wieso dass er sich jetzt extrem aufdrängt für den Job in Bern, aber das sind Fans von ihm, das ist kein Problem.
Ist die Saison so enttäuschend?
Die ist enttäuschend, Thomas. Sie stand jetzt auf Platz 7, logischerweise haben sie Unruhe. Schön setzen sie auf viele junge Spieler, das ist alles gut und recht. Aber die ist doch enttäuschend. Winterthur liegt aktuell vor ihnen.
Was man, glaube ich, kann sagen, dass der Adrian Grbic könnte ein guter Transfer sein und ich glaube, ein Stürmer, der weiss, was Goal steht, das hätte ihm noch ein bisschen gefehlt. Vielleicht reicht das noch, weil es hat ja auch noch, und damit gehen wir schon zum nächsten Match, der FC St. Gallen in dieser Liga und der FC St. Gallen weiss gar nicht, dass man ein Spiel gewinnen kann.
Das mit den langfristigen Verträgen, das trifft zu, aber es ist irgendwie gleich eine Zahl in einem Vertrag. Entscheidender ist für mich, dass man permanent überprüft, ob man noch überzeugt davon ist, dass man gemeinsam auf dem richtigen Weg ist. Und die Überprüfung ist ein laufender Prozess und findet selbstverständlich bei allen statt.
Das war der Matthias Hüppi auf Blue vor dem Spiel von St. Gallen bei den Grasshoppers, wo 1-1 ausgegangen ist. Und da dunkt es mir jetzt, da ist jetzt der Peter Zeidler leicht angezählt worden. Also wenn eine Vertragsdauer ja eh nur eine Zahl ist in einem Vertrag, in einem rollenden Verfahren, muss schauen,
ob es noch passt. Das sieht der Peter Zeidler auch gleich. Darum hat er sich ja schon beworben als Nationaltrainer, wo dann der Murat Yakin gekommen ist. Darum tut er sich informieren, was in Basel geht und offenbar auch in Bern. Also ja, natürlich ist es nur eine Zahl. Aber ich meine, St. Gallen ist in einem heiklen Rang hinein. Natürlich sagen die Zahlen ja, das, was mit dem Abgang von Alain Sutter, der hat nichts zu tun mit uns, mit der Leistung von der Mannschaft. Also sei beispielsweise der Lukas Görtler. Jetzt hat er gesagt vor dem Spiel, natürlich muss er das sagen, er kann ja gar nichts anderes. Aber es ist gleich ein Umbruch oder ein Bruch in dieser heilen Welt in St. Gallen. Und das kann auch der Peter Zeidler nicht verschonen davon, dass er einem Leistungsprinzip untersteht und das halt einfach mit ihm nicht, offenbar einfach nicht möglich ist, eine ganze Saison konstant durchzuspielen.
Aber das ist doch genau der Punkt, Thomas. Also, da kannst du echt den Sutter aussen vorlassen, weil der war ja vorher auch immer dabei gewesen und sie haben auch immer ein halbes Jahr gut, ein halbes Jahr schlecht. Und sie machen ja nur das Gleiche wie vorher auch. Also eigentlich...
Hast du recht, ja.
Kannst sagen, vielleicht ist das irgendwie, hat das etwas mit dem Zeidler zu tun und wie er funktioniert. Die Mannschaft erneuert sich ja dann immer wieder, meistens im Sommer auf gewissen Positionen etc. Bei meinten braucht es vielleicht dann ein halbes Jahr Anlauf. Das nächste Mal ist es vielleicht so, dass nach einem halben Jahr gewisse beim Zeidler nicht mehr so lustig finde. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht beantworten. Aber mit dem Sutter müsste sie dann eigentlich nichts zu tun haben, wenn sie das nur wiederholen, was sie jedes Jahr machen. Oder jede Saison machen.
Nein, den Sutter meine ich natürlich in Bezug auf die heile Welt, die sie dort haben. Oder? Das Triumvirat, die heilige Dreifaltigkeit, das ist auch schon spöttisch genannt worden, Hüppi, Sutter, Zeidler. Dass dort der eine rausgebrochen worden ist, das meine ich, dass da ein Bruch da ist und dass das vielleicht mehr Auswirkungen hat auf du, als man allenfalls könnte meinen.
Ich habe jetzt bei dem Interview von Matthias Hüppi, wo er ja sehr bewusst geht, er kommt ja vom Fernsehen, also er ist ja nicht... Ich sage jetzt mal hypothetisch, es gibt einen Nationalspieler, der einfach daheim hockt und Instagram-Nachrichten raushaut. Das ist er ja nicht. Er tut ja da sehr bewusst kommunizieren. Das ist ja seine Stärke. Und da habe ich mir auch überlegt, ist das ein Fall, die Geister, die ich rief, also man hat das ja auch verkauft, oder? So die Einheit. Und durch das ist mir auch ein bisschen unantastbar geworden. Gerade in schwierigen Situationen haben wir sich können aneinander klammern und sagen, wir gehen da jetzt durch. Wir haben uns entschieden, wir sind überzeugt vom richtigen Weg. Und jetzt, wo du jemanden rausgenommen hast, eben, du hast gesagt, es bröckelt, dann wird man natürlich auch angreifbar als die anderen beiden, die da sind. Und dann ist natürlich logischerweise der Trainer der zuerst ab dem Bötli geht und nicht der Präsident. Es wäre wahnsinnig spannend, wir können das nächste Mal weiterreden über St. Gallen, vielleicht noch schnell GC. Es ist Nationalmannschaftspause. Bruno Bern hat genau das gemacht, was blöd ist. Man gewinnt nicht, man verliert nicht. Es ist überhaupt nicht klar, wie geht es jetzt weiter. Kommt heute noch eine Medienmitteilung oder nicht?
Ja, Stand jetzt ist mit Berner offensichtlich das Vertrauen ausgesprochen worden bis zum Saisonende von dem Harald Gärtner als Vertreter von Los Angeles. Ob es dann so ist, ob denn das hebt, wir haben ja beim Celestini schon ein grosses Fragezeichen, wo möglicherweise einen Vertrag hat bis 2026. Also ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube einfach, dass GC bleibt bis am Ende unten drin stecken und ist in einer ganz gefährlichen Situation.
Gut für GC und gut für Basel und gut für Lausanne ist, dass Lugano 2-0 gewonnen hat gegen Yverdon. Lugano absolut im Strumpf. Ich glaube, nach dem Erfolg, den ich gesagt habe, mit diesen vielen verletzten Spielern und so, müsst nicht hoffen, dass die relativ schnell sich jetzt retten. Jetzt shooten sie, gewinnen sie nur noch. Und man sieht, man kann auch einen Trainer festhalten in einer nicht so guten Situation. Wenn man überzeugt ist davon und die schaut einen tollen Fußball und die gewinnen, sind jetzt 8 Punkte hinter den ersten 2. Ich habe mir ganz leicht noch aufgeschrieben, naja, vielleicht längt es dann noch ganz führen. Aber wahrscheinlich nicht, Dominik.
Gut, ganz ausschliessen kann man es nehmen. 4 Siege in Folge. Das ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, der eine oder andere verletzte Spieler ist jetzt auch mittlerweile zurück. Sie haben Lauf, sie haben jetzt nicht mehr die europäische Dreifachbelastung. Sie haben im Cup, sie sind noch dabei. Also ganz für 8 Punkte sind schon relativ viel. Es sind noch 10 Matches. Aber ich glaube schon, dass sie noch näher können, daran herrücken.
Für IB müsste es länger, wenn IB so weiter shootet, oder? Nein, aber was schon ist, also da, ich glaube, du siehst offensichtlich, wie der Mattia Crocci-Torti und sein Team wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung hat mit der Mehrfachbelastung und das vielleicht schlechter gehandelt hat als René Weiler, wo das kennt hat, oder? Und jetzt entfalten sie auch mehr oder weniger das Potenzial, das wir ihnen ja nie abgesprochen haben. Dass das eine gute Mannschaft ist, weiss man ja eigentlich.
Und sie haben natürlich einen Vorteil von einem gnadenlosen Hexenkessel im Cornerino.
Darum holen sie auch auswärts mehr Punkte als daheim im Schnitt. Zu Ivo Dorn ist mir noch aufgefallen, weil sie gesagt haben, die haben nichts zu verlieren. Die haben eh gewusst, dass sie gegen den Abstieg schauten, so wie ich jetzt den Besitzer und den Präsidenten erlebt habe bei dem Sieg gegen den FCZ. Ganz so ist es denn nicht. Die haben Geld in diesem Club und das ist nicht das Ziel, mit dem noch eine Challenge League zu shooten, sondern die wollen ja damit Gewinn weiterverkaufen, weil die hüpfen ja von so kleinem Club zu kleinem Club und kaufen tief und verkaufen hoch. Das ist, glaube ich, ihre Idee, ob man das in Yverdon je schaffen kann. Ich glaube nicht, dass dort der Abstieg wirklich etwas ist, wo man sich schon darauf freut. Wir müssen weitergehen. Es geht nämlich, die Nationalmannschaft spielt am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Dublin gegen Irland.
Um nichts.
Um nichts.
Testspiel. Dann müssen wir nicht weitergehen, komm.
Ja, wir haben gute Sprüche gehabt und es war auch ein Wunsch von mir gewesen, dass wir jetzt da noch zuwarten und dass wir uns absolut auf die EM uns fokussieren. Die letzten drei Jahre habe ich noch die sportliche Herausforderung angenommen und mit einem 3-Monats-Vertrag angefangen. Also soll sich an dem nichts verändern. Darum bin ich gespannt, wie wir das umsetzen jetzt auf dem Platz. Ich bin sehr zuversichtlich und alle weiteren Gespräche werden nach der EM stattfinden.
Das war Murat Yakin, der nach der Karte bekannt gab zu seiner Vertragssituation. Sein Vertrag läuft ja aus, wenn sie den letzten Match verloren haben oder wenn sie das Finale gewonnen haben, dann ist der Vertrag zu Ende. Und plötzlich ließ ich in den Medien, dass jetzt eigentlich der Murat Yakin am längeren Hebel sitzt bei Verhandlungen mit dem Verband, bei gar nicht rausgekommen, weil er hat ein Angebot abgelehnt und wenn er dann in Viertel- oder Halbfinale kommt, dann hat er ja einen riesen Wert. Okay, also schon gut, dann soll er mal in Viertel- oder Halbfinale kommen, oder?
Ja, es war ein bisschen eine schräge Geschichte, die ich da auch gelesen habe. Ich bin auch nicht ganz daraus gekommen. Ich glaube einfach, dass es nicht wird weitergehen wird mit dem Yakin nach der EM. Ich habe ja geschrieben, nachdem sie sich entschlossen haben, trotz aller Kritik mit ihm an die EM zu gehen, dass das ein fauler Kompromiss ist und das bleibt nach wie vor. Ich glaube einfach, dass nach der EM ist fertig.
Aber es ist schon resultatabhängig. Also ich sehe nicht den schwachen Verband, wo Halbfinalist Murat Yakin dann zum Teufel jagt, respektive keinen neuen Vertrag gibt.
Wenn du als Verband ein bisschen strategisch denkst, dann bist du jetzt dran, zum schauen, was bietet sich für Alternativen?
Aber du weißt, wie du den Satz eingeleitet hast. Mit wenn du strategisch denkst als Verband.
Gut, ich hätte können sagen, falls.
Falls, vielleicht einmal, endlich.
Möglicherweise, ja. Nein, ich sage nur, wenn man strategisch denkt, dann macht man das und dann sieht man, was man für Alternativen hat. Ob das der Verband macht, Fragezeichen, um dich dein Votum aufzunehmen, Oli. Ja, also meine Prognose ist, dass es nach der EM fertig ist. Ich mache gerne Prognosen, die falsch sind.
Auch nach einem Halbfinale.
Dann gibt es erst recht keinen Grund zum Weitermachen.
Du gehst auf Dublin, ich gehe auf Kopenhagen, gell? Und das werden sich zwei ganz tolle Matches.
Super.
Murat Yakin hat auch erklärt, warum das jetzt besser wird an der Europameisterschaft wie in der Qualifikation. Es will sie nicht mehr vor leeren Stadien schütten. wie zum Beispiel im Ausverkauf 40, 50, 55'000 in Bukarest oder im Ausverkauf in Kosovo oder im Ausverkauf in Basel oder
in St. Gallen. Überall war Ausverkauf, nur in Novi Sad nicht, weil dieses Geisterspiel war.
Dort haben sie aber, glaube ich, gewonnen, oder?
Dort haben sie souverän 5-0 gewonnen, weil sie kein Hexenkessel ausgesetzt waren. Genau.
Also von dem her, es ist klar, es ist empirisch bewiesen, es kann nur besser werden, weil an der Euro hat es keine leeren Stadien und Spieler sind motiviert. Nein, dass man natürlich an einer Qualifikation vielleicht eher so mal sagt, kann ich ja schon noch. Ich meine, es ist ein bisschen wie bei uns, oder? Also eine Montag-Podcast Super League, aber wenn da alles Schlag auf Schlag kommt, dann sind wir noch top dabei und es geht nämlich gerade wieder weiter. Und zwar mit der Konferenz von der kantonalen Polizeidirektorinnen und Direktoren. Und ich meine, was gibt es schöneres als Thema als das?
Ich
Es ist unseres Erachtens ohne Wirkung, nicht nur ohne Wirkung, sondern es kann zur Eskalation beitragen. Das haben wir in den letzten 6 Monaten gesehen.
Nach dieser Arbeit, dieser gemeinsamen Erarbeitung, dann dieser Ausstieg ohne jegliche weiteren Lösungsansätze, Vorschläge, wie wir es anders machen können, das ist bedauerlich.
Am Donnerstag bin ich an einer Pressekonferenz gewesen und ich muss sagen, aber Medienkonferenzen sind nicht immer wahnsinnig spannend, aber die war recht lustig gewesen. Es sind Vertreter von der, eben, Karin Kaiser-Futschi war dort gewesen, als Vertreterin von der KKJPD, wie das heisst. Es ist der Herr Favre, der ja mal im Wallis personalisierte Tickets kurzzeitig einführen wollte, dort gewesen, als Vertreter von der Politik. Und es ist der Claudio Schäfer dort gewesen, von der Liga und der Vanja Gröhl als CEO von IB. Und es ist vorher eine Pressemitteilung rausgegangen, die geheissen hat, eine Einigung zur neuen Zusammenarbeit gegen Gewalt. Und ich habe gewusst, dass genau das Gegenteil verkündet wird, nämlich dass die Liga sagt, bei dem Kaskadenmodell, das die Politik entschieden hat, machen wir nicht mit. Und man hat tatsächlich etwa eine Viertelstunde lang können dann Leute zuhören, bis dann einmal jemand gesagt hat, ah ja, und übrigens, das Kaskadenmodell, wo wir jetzt seit einem Jahr darüber reden, da macht die Liga übrigens leider nicht mit. Das finden wir sehr schade.
Vielleicht solltest du mal noch erklären, was das für ein Modell ist, oder?
Genau, also man hat vor einem Jahr ist es eigentlich so gewesen, dass die Politik festgestellt, dass man für personalisierte Tickets die gesetzlichen Grundlagen nicht hat. Das ist ein datenschutztechnisches Problem, dass Private nicht können die Daten, also beziehungsweise Behörden nicht können die Daten teilen mit Privaten. Man kann den Clubs darum das nicht aufzwingen. Und man hat das dann so mit einem Zuckerguss überdeckt und hat gesagt, ja, man ist das immer noch in Abklärung und so. Und theoretisch könnte man schon, aber wir wollen jetzt nicht, weil wir stellen fest, man muss zuerst andere Massnahmen ergreifen. Und dann haben wir gesagt, alle Stakeholder, heisst das ja, die sitzen an einem Tisch, also Clubs, Liga, Polizei, Kommandantinnen und Kommandanten, Polizei, Direktorinnen und Direktoren, die Fans dürfen mitmachen, die Fanarbeit macht mit und die Uni Bern tut das wissenschaftlich begleiten und wir schwätzen zusammen. Und am Schluss haben wir ein Modell, das gesamtschweizerisch klar ist, wenn der Dominik Wiemann beim Heimspiel von Stade Lausanne Uschi erbost seine Wurst in Richtung vom Ordner unterwirft, weil er nicht zufrieden ist mit dem WLAN, das nicht funktioniert, dann passiert als nächstes das. Dann bekommt Stade Lausanne Uschi im Mai und der Dominik bekommt eine Stadionsperre für 2 Jahre. Und wenn es nochmal passieren würde, dann müsste man sich überlegen, ob man vielleicht die Pressetribüne auf der Pontes sperrt, weil von dort immer mit Würst geworfen wird. So. Oder das ist die Idee gewesen. Und was passiert ist, dass die Politik dann einen Monat, nachdem man das bekannt hat, auch von Sektoren sperren. Also die erste war Stefanie Eimer gewesen, nach einem sehr schweren Vorfall in Basel, wo Gästekurve und
sie Basler, nicht sogar schon vorher gewesen?
Im April war es.
Und im März das Kaskadenmodell ist schon im März. Okay.
Also, dass man es ausarbeiten will. Und seitdem sind Kurven gesperrt worden in Bern, Luzern, St. Gallen, Genf, Lausanne, Zürich. Und eine weitere unvergessliche Super League. Ah, und seitdem natürlich in der Challenge League, genau. Und seitdem, also insgesamt in 8 Stadien. Und die Clubs haben dann irgendwann mal wieder Liga von Anrufen und sagen, Jungs, was passiert da gerade? Warum haben wir da die ganzen gesperrten Sektoren? Ist das wirklich die Idee? Wollen wir da noch überhaupt mitmachen? Und die Liga ist so ein bisschen dazwischen gewesen, weil sie hat gesagt, sie hat ja wollte die personalisierten Tickets verhindern. Also auch im Namen der Clubs. Und hat darum gesagt, ja, wir machen bei diesem Kaskadenmodell, bei dieser Ausarbeitung mit. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Donnerstag am Morgen hat also die Liga mitgeteilt, dass sie nicht mehr mitmacht, irgendwie, weiß nicht, 3 Stunden bevor die Pressekonferenz einberufen war, wo man eigentlich hätte gemeinschaftlich die Massnahmen vorstellen. Und jetzt tut die Politik die Massnahmen selber trotzdem natürlich einführen. Ich finde, es ist ein absolutes Debakel. Herr Favre hat keine Freude gehabt, wenn ich das gesagt habe. Aber es ist ein absolutes Debakel. Wir haben ein Jahr lang haben jetzt alle miteinander geschwätzt und man stellt fest, in einem grundlegenden Punkt ist man sich komplett uneins. Und dass das natürlich nicht zu der Beruhigung der Lage beiträgt, ist ja völlig logisch. Die Fans haben ja bis jetzt schon protestiert. Sie haben das relativ zurückhaltend gemacht. Es hat keine Gewalttaten gegeben im Rahmen dieser Proteste, sondern es ist darum gegangen, dass man dann in anderen Sektoren auftaucht ist. Es hat Transparent gegeben, es hat eine angedrohte Demo in Bern. Ich bin gleich fertig, Thomas ist schon schauen, ob irgendwie die Farbe am Trocknen ist. Mir zuhören ist wie Farbe zuhören beim Trocknen, oder ist das deine Aussage? Und für mich ist es ein absolutes Debakel. Und das bedeutet, dass wir weiterhin werden damit können rechnen, dass es irgendwann mal richtig, richtig klopft.
Das ist Bankrotterklärung. Absolute Bankrotterklärung. Und müssen sich alle Beteiligten müssen sich an die eigene Nase fassen, dass das so weit gekommen ist. Politik, die einfach zu dem Modell, quasi in dieser Vorbereitung zu dem Modell ausgebrochen ist, mit diesen Kurvensperrungen. Club, sprich die Liga, muss sich vorwerfen, dass sie, ich behaupte es jetzt einfach einmal, nicht die Gefahr erkannt hat, dass es zum Eklat kommen kann. Ich frage mich, wo da beispielsweise ein Liga-Präsident spürbar ist, wo das ja eigentlich müsste begleiten. Wir haben selten so einen unscheinbaren, unspürbaren Liga-Präsident gehabt wie jetzt der.
Und wo nicht Bruder war von einem Podcast-Teilnehmer.
Ich habe jetzt den Namen gerade vergessen von dem.
Das heisst, Philipp
Studthalter. Nein, alles gut. Nein, aber das sind, ich glaube, ich sehe einfach die Führungsschwäche bei der Liga und ich sehe eine Profilneurose bei gewissen Leuten, bei dieser KKJPD. Also nochmal, es ist eine gnadenlose Bankrotterklärung und ich weiss nicht, wie die Beteiligten aus dieser Situation rauskommen wollen, wenn sie sich schon nicht bereit sind, miteinander wirklich zu reden.
Ja, und am Schluss muss man schon sagen, also das ein bisschen mehr Schwarze Peter gehört jetzt da also schon der Politik. Ich meine, wenn du vorgreifst und zum Teil glaube auch noch Stufen überspringst, wenn ich das Kaskadenmodell und deinen Text richtig im Kopf habe, dann bist ja du schon irgendwo der jetzt mal als Erster provoziert in einer Geschichte. Und dass dann die Liga am Schluss sagt, hey, aber so nicht. Also da können wir nicht dahinter stehen. Das ist jetzt für mich noch nachvollziehbar, so wie das jetzt die letzten paar Monate gelaufen ist.
Das Problem ist halt, dass während Corona, habe ich das Gefühl, Clubs auch ein bisschen gefunden haben, wir haben ja gar keine Fans im Stadion, sprich, wir haben keine Probleme. Und man hat das Ganze so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen sädern, man hat sich nicht so richtig darum gekümmert. Es hat Wechsel gegeben bei Fanverantwortlichen, bei Clubs. Man hat niemanden gehabt, der das irgendwie federführend gross gehabt. Man hat sich vor allem gegen die personalisierten Tickets gesperrt, oder? Das war der Hauptpunkt. Und alles andere hat man losi. Also es hat ja mal so eine schweizerische Fanarbeit gegeben, die von der Liga finanziell unterstützt worden ist. Die Unterstützung ist gekappt worden, weil man gesagt hat, das bringt nichts, die Fanarbeit. Beziehungsweise es sind nicht die Fanarbeiten, die bei den einzelnen Clubs sind. Also weil in Basel würde jetzt niemand sagen, dass die Fanarbeit keinen Einfluss hat auf das Verhältnis, wie sich die organisierten Fans in der Kurve verhalten. Aber so das Gesamtschweizerische, das bringe ich nicht. Und stattdessen gab es dann mal sogenanntes, wie hat das jetzt geheissen, Kompetenzzentrum Fan. Wo hat es gegründet werden. Unter anderem ist der Winterthur Andreas Mösli mal als Leiter oder Co-Leiter.
Das Zweite wäre jetzt eigentlich zwei sind dafür vorgesehen gewesen, ja. Um das zu machen. Aber das ist so versandet wie, ja.
Das ist versandet und jetzt im Februar hat das Kompetenzzentrum Fans tatsächlich die Arbeit aufgenommen und das liegt jetzt bei der Uni Bern, das ist outgesourced bei der Uni Bern, aber die sind das fangs am Aufbauen, die haben da für Leute einstellen, die sind jetzt fangs dran am Arbeiten. Also man hat da schon auch von den Clubs und von der Liga aus ein gewisses Vakuum aufgekommen und gleichzeitig hast du nach Corona den Zufluss von jungen Fans, von vielen auch jungen Frauen, von Teenies, die man gerade in Zürich sieht, wo die Kurve gewachsen ist und ja, also das... Dass das nicht einfach sich selber regelt, dünkt mir relativ logisch.
Ja, ich meine, sie setzen ja zum Teil, das sagen sie auch immer, also Clubs, dass sie auf einen Dialog setzen und ich glaube, dass sie eigentlich den Club so. Was ich mir frage, ist halt, ich vermisse oft den Widerspruch, wenn etwas passiert, dass sie sich nicht noch stärker von den Fans distanzieren. Ich meine, Es gibt immer wieder Aktionen, Matchen für das, gegen das und so weiter. Warum tut man in jedem Match schon ganz öffentlich sich distanzieren von dem gewaltbereiten Teil von den eigenen Fans, das man mal zeigt? Weil ich glaube, das stört auch viele Leute aus. Ich meine, der Aufschrei ist immer riesig in den Kommentarspalten bei den Leuten. Man kann meinen, die Schweiz hat ein riesen Fanproblem aktuell. Dabei ist es ja mehr oder weniger so ein wie immer, oder? Jetzt tut einfach Politik Angst darauf reagieren. Und da wünschte ich mir schon von den Clubs, dass sie eigentlich Klärer zeigen, hey, wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Logischerweise ist es ein gesellschaftliches Problem. Also ich meine, der Vorfall jetzt am Wochenende bei Aarau gegen Baden, ich meine, es sagt schon wieder alles. Es gibt einfach Idioten, die sich unter den Fans verstecken. Ich meine, FC Baden-Fans, Derby gegen Aarau, das verlieren sie halt 2-0. Hey, sie sind jetzt in die Challenge League aufgestiegen. Aber auch dort gibt es mittlerweile Vollidioten, die meinen, sie müssen irgendwelche Stunk machen. Und schon hat man wieder ein Problem.
Aber wie du richtig sagst, also die Deppen hat es immer gegeben. Und ich meinte ja sogar, wenn man die Behördenstatistiken anschaut, seien die ja eigentlich eher so zuletzt, dass man muss sagen, die Problematik oder die Anzahl Vorfälle werden weniger im Vergleich zu vorher. Und das ist natürlich schon ein Widerspruch zu dem, wo von der Politik kommt, wo dann sagt, ja, die Leute wollen das. Also ich weiss nicht, wir müssten mal eine Umfrage machen, breit angelegt. Ich weiss gar nicht, wer will, dass jetzt da viel Geld drin investiert wird, weil er das Gefühl hat, das Problem ist grösser denn je. Ich weiss es nicht.
Wenn du jetzt würdest eine Umfrage machen
würdest... Wenn sie keine Gewalt, ja, natürlich.
Nein, du siehst es auch in den Kommentarspalten. Und du, Ueli, hat das heute Morgen richtig gesagt in der Sitzung. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen Leuten, die ins Stadion gehen, und nicht schlägeln, sondern einfach ins Stadion gehen und Leute, die nicht ins Stadion gehen. Und in der Schweiz gehen die meisten Leute nicht ins Stadion. Und die wollen, dass es Ruhe ist. Alle die, die hinter dem letzten Grund wohnen, würden gerne einen Tram haben am Matchtag und
aber das hat ein Preisschild und muss es ja schon mit dem Preisschild dann in die Runde werfen.
Ich finde, das ist schon auch ein bisschen ein Problem von der Politik, dass sie Massnahmen ergreift, die im ersten Moment zumindest, ich würde jetzt mal schätzen, mindestens 2 Jahre massive Mehrkosten werden verursachen. Es hat aber auch eine Umfrage gegeben, die ist schon vor einem Jahr gemacht worden. Wer will das eigentlich zahlen? Die Polizei will es nicht zahlen.
Eben.
Die Clubs wollen es nicht zahlen.
Ich meine, es ist so ein grosses Problem und du befasst dich ja mehr damit, Florian, als ich. Aber ich komme nochmal darauf zurück. Ist wirklich der Dialog genug gut gsi? Hat man sich wirklich auseinandergesetzt? Hat man wirklich vom Gleichen geredet? Hat man wirklich die Komponenten dazu genommen, die Dominik vorher angetönt hat, dass das halt in Gottes Namen ein gesellschaftliches Problem ist? Redet man wirklich genug miteinander? Hat man die gleiche Sprache? Nein, es hat Hardliner auf beiden Seiten, die ihre Interessen verfolgen, ihre Klientel verfolgen. Und wenn du vorher ansprichst, das Thema, ja, der Anwohner in Albisrieden, neben dem letzten Grund, der hätte halt dann einfach gerne das Tram immer fahren, nicht 2 Stunden unterbrochen ist. Gibt es natürlich das Gegenargument von ganz jemandem Prominenten vom FC Zürich, der sagt, ja, was ist, wenn immer in der Stadt gestreikt wird oder protestiert oder demonstriert wird, dann fahren auch bis stundenlang nicht mehr oder Tram. Wenn die Leute sich wieder mal gehen festkleben auf dem Boden oder wenn sie mit einer Velodemo machen. Also das mag jetzt banal sein, ich gebe es zu, aber es zeigt einfach, wie wenig das es braucht, um diesen Konflikt aufreißen. Und darum nochmal, die Leute, die müssen dringendst an den Tisch zurück. Und jeder muss von seiner Position halt ein bisschen wegkommen, weniger hart sein, sondern dass man eine gemeinsame Linie findet. Ich weiss, es klingt extrem idealistisch, bin nicht bekannt dafür, aber...
Überraschend.
Es ist die einzige Lösung, die ich gesehen habe.
Und mit dieser Mäntigspredigt von Thomas Schifferle...
nicht einmal in einer Kirche, siehst du?
Zum Sendungsausgang hören wir die Glocke von St. Bartholomäus.
Grossmünster ist auch gut.
Beim Dominik habe ich noch sofort an Bernhard Häusler müssen denken, der auf dem Joggeli-Rasen steht und brüllt.
Wir wollen das nicht im Namen von allen, die für den FC Basel arbeiten. Wollen wir das nicht?
Wenn du vor jedem Match sagst, wir wollen das nicht.
Ja, aber dann machst du es und sagst nicht halt nur, es ist das Problem der Eltern wie ein Präsident in Zürich und so weiter, oder?
Gut, also wir werden das Problem jetzt hier nicht lösen. Was ich schon aber leicht erschütternd gefunden habe, ist, dass man das ganze Projekt wissenschaftlich begleiten lassen und dann die Wissenschaft kommt und sagt, übrigens, liebe Polizeikommandantinnen und Polizeidirektoren, wir haben hier wissenschaftliche Erkenntnisse, Gruppenstrafen bringen es nicht und sind eigentlich auch verboten. Darum sind es auch keine Strafen, oder, die ausgesprochen werden. Das ist ja so etwas, das ist so eine juristische Horspalterei. Wenn die Südkurve gesperrt wird, weil in Altstädten geschlägelt worden ist, dann ist das eine präventive Massnahme, um weitere Schlägereien am Bahnhof Altstädten zu verhindern. Weil nichts verhindert Schlägereien am Bahnhof Altstädten mehr, wie alle Fans vom FC Zürich aussperren vom Stadion.
Was ist der Unterschied, ob es jetzt im Bahnhof Altstädten schlägelt, 1,5 Kilometer vom Stadion weg oder am Samstagabend vor dem Match? In einem Tram in Schwammendingen, ein paar Vollidioten von GC und gegen ein paar Vollidioten vom FCZ. Dann passiert nichts, ich sage halt nicht im direkten Zusammenhang mit dem Match. Das war dann die Argumentation.
Man muss einfach die Tramlinie raus. Wo sind die angefahren? Wo ist die GC Hochburg?
GC Hochburg ist überall, nur nicht in der Stadt.
Nur nicht in der Schweiz, oder?
Also, wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist ja wurscht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es ist ein bisschen. Weil wir haben die Einspieler nicht gehabt und ich habe mich ein bisschen verfranst und die anderen haben mich überhaupt nicht zu Wort geholt, so dort, wo ich eine Stunde am Stück geschwätzt habe. Jetzt wird im Hintergrund noch bohrt. Also, es tut mir leid, dass die Sendung nicht so stringent verlaufen ist wie sonst immer. Ich freue mich aber trotzdem schon, in einer Woche zwischen Dänemark und Irland schwätzen wir dann irgendwie ganz allein, wo ich über die Nationalmannschaft. Thomas schaut nicht einmal den Match, der geht an ein Konzert.
Weil du jetzt nicht wüsstest, was für ein Konzert ich gegen dich würdest du begreifen.
Was gehst du für ein Konzert schauen, Thomas? Erzähl es uns doch noch. Jetzt hätten wir von diesem Konzert Musik laufen.
Könnt ihr etwas schicken?
Also sag mal, welches Konzert gehst du?
Catbird heisst das Duo. Es besteht aus Herr und Frau Mösli.
Ah, die haben wir aber schon mal laufen. Die haben wir während Corona schon mal laufen.
Das weiß ich nicht mehr.
Die finde ich noch auf meiner Festplatte.
Sie haben am Freitagabend eigentlich das Konzert gehabt. Da haben sie gedacht, Samstagabend ist viel besser. Das schaut ja eh niemand zu Länderspiel. Also kommen viel mehr Leute zu uns als Konzert.
Genau, das finde ich noch auf meiner Festplatte. Das sind also was ist er jetzt eigentlich beim FC Winterthur?
Er ist in der Geschäftsleitung noch zuständig für Kommunikation. Aber er wird immer noch fälschlicherweise als Geschäftsführer bezeichnet, was er nachweislich nicht mehr ist.
Gut, dann haben wir immerhin eine korrekte Information in den Podcast reingepackt. Wir kommen in einer Woche wieder und da ist Catbird. Ciao zusammen.
Behind our backs. Fill us up with space and air, a word, a thought, a dream, maybe for a snow without traces, dry land of missing green. An empty plate, we don't want it full, don't try to refill it. Behind our backs.
Behind our backs.
So what's too full needs to be emptied to the ground. It's like create a film and take a sound. What's too full needs to be emptied to the ground. It's like create a film and take a sound. For a gift, a golden box with no surprise, for a sky without stars, a language without words, an empty mind, we don't want it full, don't try to refill it, behind our backs,
behind our backs.
So why did we come so far, we were fat and old, the fool we were, with such a love, that empty we became. So far we were fat and old, for we were with such a love that empty we became.
make our sound. What's too fall needs to be emptied to the ground. It's like create the film and take a sound. Oh, what's too fall needs to be emptied to the ground. It's like create the film and take a sound. What's too fall needs to be emptied to the ground. It's like create the film.